Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich in der vollen Blüte meines Lebens bekommt nach einer Woche Urlaub. Unfassbar, ich bin so erholt. Ich bin tatsächlich ein bisschen erholt. Ich hab mehr geschlafen als sonst, weil ich früh im Bett war. Sehr schön. Ist das auch erzählt. Ihr hattet dafür das Vergnügen mit Torben Adelhardt letzte Woche und wisst jetzt auch Bescheid, was beim Draft so irgendwie ansteht. Wer gut ist, welche Prospects Sinn ergeben neben Cooper Flagg. Und interessant ist außerdem, dass in exakt 3 Wochen das Play-In beginnt. Also wir biegen auf die Zielgerade ein. Es passieren gleichzeitig immer noch Dinge. Es passieren komische Dinge. Es passieren gute Dinge. Die Chicago Bulls verlieren keine Spiele mehr. Kann man jetzt fragen, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Wir werden sehen. Vielleicht belohnt die NBA ja auch den Effort. Und am Ende springt dann die 1 raus. Wer weiß. Auf jeden Fall entstehen Fragen. Und genau das machen wir uns zunutze. Wir besprechen nämlich so unsere Fragen für die letzten Saisonwochen, die wir gern noch beantwortet hätten, beziehungsweise bei denen wir gespannt sind, wie sie beantwortet werden. Und da ein Monolog ähnlich gewinnbringend ist wie ein ISO-Play für Kendrick Perkins, sitzt er mir wieder gegenüber, der niemals Uninteressierte.
Ole fragt.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, lass mal direkt reingehen diesmal. Also wir haben uns ja, Transparenz, wir wollten eigentlich vor 40 Minuten hat unsere Aufnahme theoretisch begonnen. Wir haben jetzt noch ein bisschen geschnackt vorher, deswegen sind eigentlich alle externen Themen schon abgehakt. Es sei denn, dir brennt noch irgendwie eine Frage jetzt auf den Lippen, ich weiß nicht.
Nee, ich weiß jetzt alles über Skifahren und dass du früh schlafen gegangen bist.
Und dass ich früh schlafen gegangen bin. Ne? Das war sehr schön. Wir waren auch,
mehr wollte
wir waren
ich nicht.
Sehr müde. Wir waren sehr müde. Die Bergluft macht müde. Macht auch die Kinder müde und deswegen verhältnismäßig viel geschlafen. Natürlich nicht durchgeschlafen, aber zumindest so der Zeitraum war sehr lang. Und das hilft ja schon mal.
Ja.
Deshalb ist das gut. Und hat sich für dich in den letzten Wochen irgendwas rauskristallisiert, mit dem du gar nicht gerechnet hattest so im Laufe der Saison? Also kam noch irgendein Thema auf, irgendeine Frage, irgendein Spieler, irgendwas, wo du sagst, ah, okay, da hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Das passt auch ein bisschen zu den Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe, weil also so ein bisschen schon und gleichzeitig ist aber halt auch März und vieles ist weird im März.
Ja.
Also die Bilanzen, die Auftritte, so also wenn man sich so anguckt über den Monat, hatte Denver jetzt irgendwie wieder eine, ich glaube, die 26. gerankte Defense und so und war halt einfach kein gutes Team mehr. Ich glaube deswegen trotzdem noch, dass Denver wahrscheinlich ganz gut ist, aber die Lakers sind auch wieder vollkommen abgeschmiert defensiv, nachdem wir sie alle gefeiert haben und so. Also es ist halt volatil. Es sind komische Zeiten, vor allem auch, weil halt zumindest, ich würde mal sagen, 6 Teams auch alles dafür tun, nicht zu gewinnen und dadurch halt auch irgendwie so ein bisschen Siege verschenken. Aber es gibt tatsächlich ein Team, was mich nochmal wieder so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen wie in der Pate 2, wo Al Pacino sagt, just when I thought I was out, they pull me back in. Und das sind die Clippers. Das ist Kawhi Leonard, also tatsächlich, weil ich glaube, ich habe jetzt teilweise die richtigen Spiele gesehen, unter anderem, auch, obwohl das eine Niederlage war, aber wie sie gegen OKC gespielt haben am Wochenende, das hat mir sehr, sehr imponiert irgendwie, obwohl das, also es war jetzt nicht ihr erfolgreichstes Spiel, wie gesagt, in diesem Zeitraum, aber sie haben also im März das 5. Netrating, haben jetzt auf einmal eine Top-Offense auch gehabt, haben, nachdem sie ja über die gesamte Saison schon eine ziemlich gute Defense haben. Und irgendwie, wenn sich dann dieser Kawhi dann doch irgendwie auch ein bisschen bewegt wie Kawhi und Harden gute Sachen macht und Paul ist da und Chris Dunn ist vielleicht der widerlichste Point-of-Attack-Verteidiger der NBA. Also er ist auf jeden Fall weit oben mit dabei. Und dann siehst du sogar Ben Simmons manchmal einen Floater reinwerfen und einen aggressiven Drive auspacken, den er sich auch dann sofort im nächsten Angriff wieder spart. Also wo er dann sofort wieder stehen bleibt. Aber es geht ja nur um Spurts.
Ja.
Und es gibt halt Defense. Super, das hast du angesprochen, der auch irgendwie eine einfach Top-Saison spielt, muss man sagen. Also ich habe ja auch vor 2 Wochen mit Torben dann bei Jeden Tag NBA über die Top-Bigs diese Saison gesprochen. Da tauchte er auch relativ früh auf, weil er einfach so als Two-Way-Bigman, also als Rim-Protector, der auch vorne Game hat, schon einfach sehr, sehr viel gibt diesem Team. Irgendwie sind die nicht so ungefährlich, glaube ich. Oder frage ich mich. Weil vielleicht sind sie es auch doch, weil andererseits sind sie halt die Clippers. Und die Chance ist auch natürlich sehr groß, dass Kollege Leonard in ein paar Tagen sagt, boah, jetzt reicht es eigentlich auch schon wieder.
Das Knie zwickt.
Wir sehen uns in 7 Monaten. Ja. Oder halt nach 2 Spielen in den Playoffs, dass er das sagt. Ich weiß nicht, die Chance besteht immer. Aber irgendwie gefällt es mir ganz gut, was ich von ihnen sehe, weil ich halt schon auch denke, das ist ein erfahrenes Team. Die haben individuelle Qualität, die haben aber auch eine gewisse Tiefe. Die haben Athletik, Savviness. Weiß ich, also das Gesamtpaket gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und gleichzeitig denke ich auch, sie stehen halt auf sehr instabilen Säulen.
Sprichwörtlich, wenn man Lennarts Körper so nimmt. Aber also ich finde auch, ein Punkt für mich ist halt auch, dass sie schon das ganze Jahr über eine sehr, sehr gute Defense haben. Und es ist nicht so, dass sie eine sehr, sehr gute Defense hatten ohne James Harden zum Beispiel jetzt. Und James Harden kommt wieder in die Verlosung und soll jetzt die Offense irgendwie ans Laufen bekommen, sondern sie hatten halt eine sehr, sehr gute Defense ohne Kawhi Leonard. Und jetzt kommt Kawhi Leonard noch in die Verlosung, der ja sich erstmal natürlich reinspielen musste wieder. Und du hast ja auch gesagt, je mehr er sich bewegt wie Kawhi Leonard, desto besser. Und ich finde schon, dass das jetzt immer mehr der Fall ist. Also auch gegen Cleveland hast du dann auch gesehen, dass die individuelle Defense oder die Defense am Mann, dass er da wieder ein bisschen mehr zupackt. Und Clippers sind auch so ein bisschen, hatte ich mir auch eine Frage notiert. Also für mich auch so ein bisschen, wie weit können sie noch klettern und dann halt, klar, also mit Blick jetzt auf die letzten Saisonwochen und dann halt Richtung Playoffs, wie gefährlich sie sind, weil mir erscheinen sie auch gefährlich. Also auch, du hast ja im Endeffekt alles angesprochen und also gerade auch, ich meine, Leonard trifft jetzt im März 50% aus dem Feld und 40% von draußen, knapp 24 Punkte oder um die 24 Punkte. Das geht schon wieder in die Richtung, die wir halt schon gesehen haben. Und dann kommt noch die Defense dazu. Harden scored deutlich mehr. Du hast mit Zubac noch einen 20-Plus-Scorer. Norman Powell ist wieder zurück, der hat noch ein bisschen Probleme mit seinem Wurf. Aber es ist irgendwie dieses Team, du hast angesprochen, ich meine, die hat einfach eine gewisse Tiefe und auch eine gewisse Vielseitigkeit eben. Und es ist kein Team, das du überpowern kannst. Es ist kein Team, das dir defensiv wahnsinnig viele Lücken gibt. Klar muss man gucken, was Teams mit Zubac machen, aber welche Teams, also gut, Luka Doncic wird sich Zubac rauspicken aus guter Tradition.
Tradition, ja, die sind einfach verbunden miteinander.
Genau. Aber es gibt jetzt nicht so die richtigen Lücken. Und offensiv, klar, du hast vielleicht den Chris Dunn-Faktor, den man stehen lassen kann oder den Teams auch gern stehen lassen. Die Lakers haben es ja während der beiden Siege auch bis zum Exzess betrieben. Aber ja, also wenn sie gesund bleiben, bin ich sehr gespannt. Ich meine, gleichzeitig hast du diesen Harden-Faktor. So, wir haben es in den Playoffs schon oft gesehen, dass dann ein Dip kommt. Vielleicht, ich bin ja schon immer auch so der Typ, ich denke mir, vielleicht jetzt aber auch nicht. Vielleicht ist jetzt in der neuen Situation mit mehr Lebenserfahrung, mit mehr Spielerfahrung, vielleicht ist alles ein bisschen anders. Vielleicht ist mit Mitte 30 eine andere Ruhe da oder ich weiß es nicht. Und ja, klar, Kawhi fit oder nicht, aber gleichzeitig, letztes Jahr hat er ja sehr, sehr viele Regular-Season-Spiele gemacht. Nee, warte mal.
Doch,
ja, genau. Wenn er jetzt quasi in der zweiten Hälfte der Saison all diese Spiele macht, die er letztes Jahr in der ersten Hälfte der Saison gemacht hat. Klar, Playoffs ist nochmal eine andere Belastung, sowohl was den Rhythmus angeht, als auch was die Intensität angeht. Aber ja, nehmen wir mal an, Leonard hält durch. Ich glaube, die wenigsten Teams haben Bock, gegen die Clippers zu spielen in den Playoffs. In dieser Zusammensetzung.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also das Einzige, wo ich mich frage, ob sie dafür dann eine Antwort haben, ist halt, wenn ein Team wirklich so auf schnell und klein geht, weil, also sie haben auf jeden Fall ein paar kleine Lineups, aber ich weiß nicht, ob sie da dann in der Lage sein werden, den Ring zu beschützen und ob sie dafür auch dann schnell genug sind, also zumindest wenn Harden und Kawhi beide spielen, weil das halt einfach ältere Spielertypen sind. Und klar, ich meine, du hast mit Dunn, Zubac, auch Derrick Jones, der jetzt nicht, also über seine Karriere nicht der verlässliche Shooter ist und dann natürlich Simmons, schon auch einige Leute, die stehen gelassen werden können. Also es ist jetzt nicht so, dass die eine Achterrotation aus irgendwie ideal zusammenpassenden
Two-Way-Spielern oder so ist.
Ne? Das haben die wenigsten. Und ich glaube, also der Mix für das richtige Matchup kann halt einfach schon gut sein. Und ich fand es also gegen OKC wirklich ziemlich beeindruckend, wie sie gerade Shea haben arbeiten lassen. Man muss natürlich in dem Spiel dazu sagen, da fehlten Chet und J-Dub. Also da war dann die Offense natürlich auch wesentlich limitierter. Und also der Thunder und deswegen konnten auch, glaube ich, die Wege für ihn etwas besser zugemacht werden, als das jetzt in anderen Spielen der Fall ist. Aber normalerweise ist Shea ja so einer, dem ist es ja eigentlich auch vollkommen egal, wer da vor ihm steht. Und der kommt halt ziemlich effektiv an seine 30 Punkte mit 50% aus dem Feld oder so. Und in dem Spiel hat er, glaube ich, 9 von 27 oder sowas gehabt. Also das war für ihn schon, die haben ihm physisch schon zugesetzt. Und das haben diese Saison, finde ich, nicht so viele Teams geschafft. Also vielleicht ist das tatsächlich so ein Team. Ich meine, momentan sind sie ja auf 7. das vielleicht trotzdem auch eine Runde gewinnen könnte, wenn sie da jetzt reinrutschen. Ja. Abgesehen davon, dass natürlich im Westen sich auch ganz viel nochmal neu sortieren kann, weil im Moment die Trends einfach ja auch ziemlich unterschiedlich sind. Also ja. Houston war eine Zeit lang im freien Fall, hat jetzt irgendwie wieder einen dominanten Monat eigentlich hingelegt, hat, glaube ich, 7 Spiele auch am Stück zwischenzeitlich gewonnen. Mhm. Memphis sah jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig gut aus. Die Lakers sind irgendwie so ein bisschen am Abschmieren. Phoenix kommt ja neuerdings wieder. Also das ist ja alles noch, ja, wobei Phoenix nicht, aber so zwischen Platz 8 Minnesota und Platz 2 sind halt die Unterschiede einfach nicht wahnsinnig groß.
Ja, es sind 6 Spiele, ne? Also Minnesota wird jetzt Houston nicht unbedingt einholen, weil es halt nur noch 9 bis 11 Spiele zu spielen sind, je nach Team. Aber im Endeffekt, aber es ist halt sehr, sehr eng, auf jeden Fall.
Eigentlich eher dazwischen, ja, genau. Also ich glaube auch, dass Denver wahrscheinlich Platz 3 schon am Ende halten wird. Aber ich glaube, so zumindest Platz 4 ist noch möglich für andere Teams.
Mhm. Ja, gerade auch, weil jetzt Curry gerade verletzt, ne? Die Warriors jetzt auch 2 in Folge verloren. Da, ich meine, Warriors jetzt auf 6 und Clippers auf 7 und Minnesota auf 8, das ist ein halbes Spiel dazwischen. Also es ist schon sehr, deswegen auch meine eine Frage war auch, das Playoff-Rennen im Westen ist halt für mich so, wie bildet sich da das Playoff-Picture irgendwie raus? Weil es ist schon sehr, sehr eng. Und gleichzeitig wäre jetzt meine Frage an dich, je nachdem, wie es jetzt ausgeht, siehst du dann irgendwie Matchup-mäßig für ein Team dann ganz große Probleme irgendwie kommen? Oder sind alle Teams so unperfekt, dass es fast schon egal ist?
Also alle Teams außer eins. Und das ist das, was ganz oben steht. Ja. Aber über die können wir gleich auch noch mal reden.
Genau, aber die habe ich auch so ein bisschen ausgeklammert. Also die stehen für mich also ja auch tabellarisch über allem.
Ich glaube, also bei OKC komme ich immer mehr zu dem Punkt, wo ich denke, klar gibt es Teams, wo es für sie vielleicht ein Ticken komplizierter ist, aber es gibt kein Team, wo ich jetzt denke, die werden die in der Serie schlagen im Westen. Ich glaube, die sind schon eigentlich einfach besser als die anderen und austarierter. Dahinter ist so, es kommt halt echt so total auf die Sortierung an. Ich meine, im Moment ist der zweite Houston und es gibt eigentlich nicht viele Teams, wo ich denke, Houston kann die in einer Erstrundenserie schlagen, was nicht irgendwie eine Wette gegen deren Talent ist, sondern halt eher, die haben halt überhaupt gar keine Erfahrung auf dem Level. Und ich bin auf Şengün in den Playoffs total gespannt, weil ich denke, es kann in mehrere Richtungen gehen. Sein Scoring ist ja über die Saison wieder besser geworden, aber er ist halt, also ich bin bei ihm so ein bisschen gespannt, ob er so eine leichte Sabonis-Entwicklung hinlegt, der halt schon viele ziemlich starke Regular Seasons hatte, auch also bessere Regular Seasons hatte, als die Şengün gerade hat, und dann in den Playoffs aber sich deutlich schwerer getan hat, seine Offense an den Mann zu bringen. Und Şengün ist auch kein konstanter Werfer, der hat schon eher so ein Power-Game, ohne aber so ein Riese zu sein wie Jokic. Und da, ob er sich dann halt so auf jeden Fall durchsetzen kann für 25 effiziente Punkte. Das möchte ich einfach erstmal noch sehen. Und auch, also, ich glaube schon, dass die Defense sehr gut ist, aber auch da, wenn man über eine Serie Zeit hat zu attackieren, dann findet man da vielleicht noch andere Wege. Und dann glaube ich einfach, dass Houston eher Lehrgeld zahlen wird, obwohl sie mit dem Heimvorteil reingehen werden. Also von daher, das Gefühl hatte ich eigentlich ja auch schon über die gesamte Saison, dass so dieses Tabellenbild, abgesehen von Platz 1, vielleicht nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse für die Playoffs widerspiegelt. Von daher, ich glaube, Houston, also Stand jetzt, wenn die Clippers sich im Play-In sofort durchsetzen, dann würden die ja auf Houston treffen. Und da würde ich zum Beispiel eher auf die Clippers setzen. Und ich glaube auch bei den Warriors, wenn die gesund da reingehen, Curry dabei haben, dann denke ich auch da, die Erfahrung, die macht da schon einfach einen riesengroßen Unterschied. Auch Minnesota. Also, weiß nicht, wenn wir jetzt einfach nur bei Houston bleiben, wie siehst du das da matchup-mäßig? Oder gibt's andersrum gefragt vielleicht auch ein Matchup, wo du denken würdest, das machen die Raketen?
Ich glaube, bei Houston ist für mich so ein bisschen, also Houston ist für mich halt, ich meine, du hast auch gesagt, also aufgrund oder angesichts der mangelnden Erfahrung ist für mich Houston halt eine komplette Wundertüte. Aber diese offensive Problematik, ich meine, sie haben jetzt, was jetzt gut lief während ihrer Winning-Streak, klar, das waren jetzt, ich glaube, sie haben 8 in Folge gewonnen. Das waren alles gegen Teams mit negativen Records, aber sie haben es halt geschafft. Sie haben halt sehr, sehr ausgeglichen gescored. Also ich glaube, es waren 7 in der Rotation, die mindestens 15 Punkte hatten. Der Einzige war, der nicht auf die 15 kam, war Steven Adams, glaube ich, über den Zeitraum. Armin Thompson war teilweise.
Hat er in seiner Karriere schon mal 15 gemacht.
Ja, genau.
So lange her.
Ja, Armin Thompson kam dann irgendwann wieder zurück währenddessen. Und ich meine, so eine Ausgeglichenheit kann sehr gut sein. Es ist, ich glaube, dass die Problematik, die wir über die ganze Saison besprochen haben, bleibt halt, dass es nicht klar ist, wenn die Offense nicht läuft, beziehungsweise vielleicht auch, wenn die Defense nicht die Offense kreieren kann, indem sie Ballverluste erzwingt und indem sie dann, nach denen sie dann schnell spielen können, wer dann übernimmt. Und das ist nicht gleich. Du hast Schengen angesprochen, Jalen Green, dieses Jahr keinen so heißen März tatsächlich. Also hat sich über,
Ich glaube, so ein paar Spiele waren dabei, ne?
Ein paar Spiele waren dabei, genau, aber insgesamt ist es jetzt, sind die Quoten jetzt nicht überragend. Das ist halt so ein bisschen meine Frage. Und dann sind halt nur alle anderen Teams haben das halt. Also auch jetzt Minnesota, da ist ja auch, es ist ja auch deutlich besser geworden, die haben sich ja deutlich stabilisiert die letzten Wochen. Edwards kommt wieder mehr zum Ring, zieht mehr Freiwürfe, also schon seit mehreren Monaten jetzt, aber es ist so diese Diskrepanz, die am Anfang der Saison war zwischen Dreiern und Freiwürfen, ist nicht mehr da. McDaniels trifft den Dreier mit 40%. Mike Conley trifft im März 60% seiner Dreier.
Der März. Also,
der März, er ist verrückt. Er
ist einfach, alles ist anders.
Ja, die Madness ist real.
Da wachen die alten Zossen wieder auf, sozusagen.
Genau. Ja, da kommt dann die achte Luft bei den alten Zossen.
Ich glaube auch.
Und also auch mit Randall hat man sich langsam besser eingespielt. Und deswegen halte ich Minnesota auch durchaus für gefährlich, einfach auch weil da klar ist, okay, es ist Anthony Edwards Team und Anthony Edwards kann auch übernehmen. Clippers haben wir angesprochen. Ich meine, die einzige andere Wundertüte ist für mich halt Memphis.
Ja.
Also, ja. Weil
ich mit.
Es ist jetzt kein Hot Take. Ja, gerade wieder verletzt. Spielen jetzt auch so seit Wochen, also sie haben sich ein bisschen gefangen, was die Bilanz angeht, aber es ist halt immer noch, sie spielen jetzt nicht mehr ihren besten Basketball. Jaren Jackson war zeitweise raus. Es ist halt, sie haben im Endeffekt ja wie Houston diese Tiefe, aber Ja ist in diesem Jahr nicht der Superstar, der bei dem wir jetzt sicher sagen können, dass er eine Serie übernimmt. Ich würde es nicht ausschließen, einfach weil wir es schon gesehen haben, aber er hat dieses Jahr nicht den Rhythmus bis jetzt. Und vielleicht kann er dann den Unterschied machen, aber das sind halt dann zwei sehr, sehr tiefe, sehr ausgeglichene Teams, die aufeinandertreffen würden. Also ich meine, momentan ist es nicht wahnsinnig wahrscheinlich, weil, also zumindest das in der ersten Runde passieren wird, weil Rockets auf 2, Memphis auf 4. Memphis kann noch, ja, aber dass Memphis noch ins Play-In rutscht, dreieinhalb Spiele könnte schon passieren, ne?
Ist nicht ausgeschlossen.
Ja.
Also
könnte passieren.
Es kommt noch ein bisschen drauf an, ob die drei Kalifornier, die alten Zossen Kalifornier sich halt irgendwie jetzt fangen, beziehungsweise in Person der Clippers so weitermachen, aber dann ist es schon, das ist schon möglich, dass Memphis da noch ein bisschen runterfällt. Ja. Abgesehen davon ist es ja auch möglich, dass Houston auf 3 fällt und Memphis dem 6. Ne? Also ja, die Serie ist schon da. Das wäre dann tatsächlich interessant, auf wen man da dann tippen würde.
Genau, also das ist so die einzige, und gleichzeitig bin ich dann schon auch so, okay, so ein Team wie Houston mit seiner Intensität, mit seiner Physis, mit dieser ekligen Defense, mit der Athletik. Oh, es ist vielleicht auch für andere Teams nicht unbedingt angenehm zu spielen, weißt du? Also auch, klar, Erfahrung ist ein Riesenpunkt in den Playoffs. Ich tendiere dazu, das dann immer so ein bisschen zu unterschätzen, aber die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass Teams, junge Teams dann schon recht schnell abkühlen können, auch in den Playoffs. Und deshalb, also ich freue mich, glaube ich, auf jede Serie mit Houston, weil es immer so ein spannendes Narrativ gibt oder halt so eine spannende Gemengelage, einfach weil so viel Unwissenheit dabei ist und so viele Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Ich meine, wir können sowieso nichts vorhersehen, aber so viele Dinge, bei denen wir gar nicht wissen, in welche Richtung es geht. Deshalb.
Ja, einfach auch viele Spieler, die auf der Bühne ja einfach noch nicht waren. Also jetzt abgesehen natürlich von Van Vliet und Brooks und Adams und Uncle Jeff, der da ja auch noch rumläuft.
Stimmt,
aber so die meisten Leute, die da viele Minuten spielen, die waren halt einfach wirklich noch nicht auf der Bühne und haben über die ersten Jahre ihrer Karriere ja auch teilweise wirklich belanglosen Basketball gespielt. Ja. Also unter Stephen Silas die Jahre, das war ja teilweise einfach wirklich fürchterlich mit anzusehen. Und die haben sich ja massiv verbessert, offensichtlich. Die Defense ist auch legit und so, glaube ich. Mhm. Aber wie gesagt, offensiv, das muss ich halt einfach zeigen. Deswegen, ich glaube auch hier, wenn es jetzt tatsächlich eine Serie gegen Memphis geben würde, dann würde ich auch da denken, ja, aber Memphis hat eigentlich schon die besseren Einzelspieler und deswegen sollten die das eigentlich wahrscheinlich schaffen. Aber ich würde es mir auch gerne angucken. Also
ja.
Und so ist es nicht. Ich will auch Houston deswegen jetzt nicht abmoderieren. Ich sehe deren vor allem deren Zukunft extrem positiv, weil die ja auch alle Möglichkeiten haben, das Team noch massiv zu verbessern. Und ich auch diese Schritte, die sie jetzt gemacht haben, extrem positiv sehe. Deswegen ist Udoka für mich auch immer noch relativ weit oben im in dem Coach-Rennen, über das wir dann demnächst mal sprechen werden.
Ja.
Aber wie gesagt, ich denke einfach, jetzt fehlt da wahrscheinlich noch ein bisschen was. Aber ich bin auch bereit, mich von denen überraschen zu lassen. Warum nicht?
Ich meine, Teil des dessen, was wir nicht wissen, ist, wer dann auch halt in den Playoffs aufblüht von den Jungen. Also es kann ja auch sein, dass da jemand ist, der dem genau diese Gemengenlage dann extrem liegt. Und der dann
vielleicht scheint die Sonne auch einfach für Spiele auf Jalen Green, weil
ja, eben.
Periodisch tut sie das ja.
Ja, eben, richtig. Vielleicht peakt er dieses Jahr nicht im März, sondern im April.
Ja, übrigens hatte er auch im März schon ein paar sehr explosive
Spiele. Ja, genau,
sie wechseln sich halt dann auch nur so mit so 7 oder 8 Punkte Spielen ab.
Ja, genau, es ist halt.
Oder 3 von 11.000 wirft oder so.
Der James Harden-Effekt so ein bisschen in den Playoffs, ne?
Nur eben am Ende der Regular Season, ja.
Genau. Aber ja, also. Westen Playoffs allgemein für die sehr spannend, plus dann eben gegen wen Houston am Ende spielt und was Houston dann in den Playoffs macht, das ist schon eine interessante Frage. Auf jeden Fall. Was hast du noch? Was treibt dich noch so um?
Ist eigentlich schon klar, wer am Ende Meister wird, und wir erkennen es bloß nicht an. Also mal eine ganz kleine Frage für zwischendurch.
Du hast jemanden als Meister im Kopf dann wahrscheinlich, wenn du diese Frage stellst.
Ja, offensichtlich. Und ich tendiere aber sehr stark dazu, dass du mir nicht zustimmst, wenn du nicht weißt, welches Team ich meine.
Du meinst Boston?
Nein.
Du meinst OKC?
Ja.
Dann würde ich dir tatsächlich auch so ein bisschen zustimmen, weil ich habe schon so das Gefühl, dass wir bei OKC nach Gründen suchen, warum sie jetzt nicht Meister werden.
Ja.
Weil keine auf der Straße liegen.
Das ist die Content-Strategie von ESPN seit 3 Monaten.
Ja. Man denkt so drüber nach, weil es halt, es wirkt irgendwie so klar. Also, wenn du die Statistik anschaust, mittlerweile sind sie auch das beste Team der Liga, also tabellarisch. Und ja, es gibt so dieses Ding, wer ist der zweite Scorer und so. Ja, welche Schützen sind da? Wir haben es ja oft genug besprochen. Also, ich meine, dieses Team ist halt unfassbar tief. Diese Defense ist unfassbar eklig, unfassbar vielseitig. Shay ist fast alles egal. Ich meine, selbst gegen die Clippers kam er ja auf seine Punkte, und die Clippers gingen heiß ins Spiel, und OKC hat am Ende trotzdem gewonnen. Ohne J-Dub, ohne Chat, wie du gesagt hast. Und der Punkt, sie sind noch nicht so erfahren in den Playoffs und so, den haben wir ja bei jedem jungen Team. Und
ja.
Sie haben, und anders als Houston zum Beispiel, hat OKC aber eine eventuell lehrreiche Erfahrung letztes Jahr gemacht, nämlich gegen Dallas, wo sie eigentlich auch theoretisch das bessere Team hätten sein sollen.
Und anders als Houston haben sie einen Top-2-Spieler.
Ja,
Houston hat keinen Top-20-Spieler.
Ja, auch das hilft. Und aber gerade so dieses Argument, sie sind zu unerfahren, das Argument zieht halt so lang, bis ein Team dann die Meisterschaft gewinnt. Und
genau.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Erfahrung letztes Jahr, ich habe es mir tatsächlich auch so ein bisschen notiert, hat OKC schon genug gelernt. Dass diese Erfahrung genügt in Verbindung mit dem Talent, das sie haben, in Verbindung mit der Vielseitigkeit, die sie haben, in Verbindung mit der Tiefe, die sie haben, dass sie am Ende Meister werden. Weil ich sehe kein, ja, die Lakers vielleicht so mit ihren Smarts, mit LeBron, mit Luca, aber ich sehe halt auch so viele Optionen bei OKC, ihnen weh zu tun, sowohl offensiv, also auch vor allem defensiv. Ist eine legitime Frage, die du stellst, und ich würde sie mit ja beantworten, sogar. Und ich tendiere zu ja, weil wir ja nicht in die Zukunft blicken können, aber ich tendiere zu ja.
Ja, ich tue mir nach wie vor so ein bisschen schwer damit, weil ich immer noch denke, so die beste Version der Celtics, die kann denen schon ein sehr gutes Duell liefern, glaube ich, und die kann sie vielleicht auch schlagen. Aber also gerade so was den Westen betrifft, da habe ich schon manchmal das Gefühl, also wie du sagst, dass man so eher sich so ein bisschen überlegt, ja, aber irgendwie, ne, also guck mal, die anderen, die sind größer, die sind schwerer, die sind erfahrener, was auch immer. Und eigentlich, wie haltbar das dann alles ist, wenn man sich anguckt, wie OKC halt spielt und wie dominant die sind,
ja.
Dann, das ist halt schon so eine Frage. Und da wird dann, deswegen eine meiner Fragen war auch noch, waren wir mit den Lakers ein bisschen zu vorschnell? Einfach so aus dem Grund, ja. Weil die haben ein paar sehr gute Wochen gespielt und haben natürlich jetzt auch dieses krasse Talent in der Spitze? Oder waren wir irgendwie sofort bereit, ja, also wir haben nicht gesagt, die hauen jetzt OKC raus oder so, aber schon, das ist jetzt auf jeden Fall auch ein mega gefährliches Team, auch bei den Warriors. Sind ein paar Wochen, seitdem die Jimmy Butler haben und seitdem sind die sehr gut unterwegs. Die haben aber auch ein paar ziemlich miese Teams geschlagen. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das alles irgendwie pure Dominanz gegen elitäre Gegner waren oder so.
Ja.
Und man sucht halt Gründe. Ich habe auch vor der Saison schon damit angefangen, als ich meinte, OKC garantiert Erster im Westen und Best Case ist, die spielen eine Saison wie die 15er Warriors, also 67 Siege. Das können sie übrigens noch toppen, ohne Probleme. und Meister und halt Curry MVP, also Shea MVP. Das ist alles eigentlich auf Kurs. Aber ich habe auch damals gesagt, aber mein Tipp sind die Nuggets, weil ich dachte, irgendwie muss ich einen Grund finden. Und dadurch so, ja, Jokic glaube ich aber halt, dass der das nochmal schafft, in die Finals zu kommen. Mein Meistertipp war Boston, aber also einfach nur, um durchzukommen.
Ja, ja.
Und irgendwie, also je mehr ich drüber nachdenke, vielleicht ist das aber einfach alles Quatsch. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen diese Situation, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Weil OKC hat das beste Net-Rating aller Zeiten. Die haben schon 60 Siege geholt. Sie können 70 immer noch schaffen. Also glaube ich nicht, dass sie das tun, weil sie wahrscheinlich sich auch ein bisschen pacen müssen, bevor es dann losgeht. Man will ja auch nicht zu früh seinen Peak erreichen. Aber das Ding ist halt auch, wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der März manchmal so ein bisschen wild ist und dass manche Teams da dann so ein bisschen abschmieren oder was auch immer, ein bisschen schleifen lassen, die eigentlich trotzdem gut sind, weil sie halt einfach schon Körner sparen oder weil jemand ausfällt oder was auch immer. OKC hat aber auch da wieder ein Netrating von plus 13,7. Über die Saison stehen sie bei plus 13,6. Es ist fast identisch und die waren in jedem Monat einfach nur dominant, die ganze Saison. Ja. Vielleicht sind sie halt einfach das beste Team. Vielleicht und sogar mit Abstand. Also laut den Metriken sind sie es eigentlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Abstand so riesig ist, wie die Metriken es anzeigen, aber es könnte sein. Also ich halte es absolut für möglich.
Es ist halt, also das ist, also mal abgesehen von Shane natürlich, aber dass es fast egal ist, wer da jetzt ausfällt und wer nicht. Also, dass J-Dub jetzt halt eine Zeit lang nicht dabei war und die Defense halt trotzdem absolut elitär geblieben ist. Dass sie immer die Möglichkeit haben, nochmal irgendjemanden aus dem Hut zu zaubern. Ich meine, Caruso ist ja irgendwie so der Porzingis von OKC so ungefähr. Also es ist
also, ja, nur nicht so wichtig, aber wenn er noch nicht da ist, freut man sich trotzdem, ihn zu haben.
Er ist halt immer mal wieder, es ist so, den gibt's ja auch noch, so ungefähr. Die sind schon gut, aber dann, genau, es ist nicht ganz so essentiell fürs Spiel auch, klar, aber so du hast, allein was du an Möglichkeiten auf dem Flügel hast, was du an Defendern hast, mit Wallace, mit Dort, du hast Wiggins, du hast, eben Caruso. Und sie sind ja nicht mal mehr richtig klein oder schmächtig, also durch Hartenstein und Chet. Klar, ist schmächtig, aber halt dafür sehr, sehr lang. Und Lou Dort ist extrem.
Ja, dafür sind bullig. Alle auf dem Flügel ja bullig.
Genau.
Also
genau,
die sind nicht alle riesig, aber bullig sind die zumindest alle. Genau. Also es ist kein Team, das du rumschubsen kannst. Im Gegenteil. Die faulen ja mehr als alle anderen.
Ja, ja, richtig.
Genau. Das ist halt dann vielleicht noch so eine Frage, ob das irgendwie in den Playoffs anders gepfiffen wird, aber normalerweise hast du ja sogar eher. In die andere
Richtung, ne?
Genau, hast ja noch eine längere Leine. Und also das Einzige, wie das denen schaden kann, ist, dass Shea vielleicht ein paar weniger Freiwürfe bekommt. Aber abgesehen davon ist das ja kein Team, das von Freiwürfen in irgendeiner Form lebt. Und sondern eher davon, dass sie ultra viele Turnover forcieren, weil sie den Leuten die ganze Zeit Ellbogen verteilen. Nein, aber sie halt sehr physisch verteidigen. So, das ist ja mit ihre größte Stärke. Also vielleicht spielt ihnen das sogar in die Karten.
Ja, und gleichzeitig ich habe letztens eine Statistik gesehen, die Topscorer der Saison ohne Freiwürfe, da war Shea immer noch an der Spitze. Hat zwar mehr verloren jetzt als zum Beispiel Jokic und so, aber er war halt immer noch an der Spitze. Also es ist jetzt nicht so, dass er.
Das ist auch ein teilweise absolut bescheuertes Narrativ, was aber halt auch viele Spieler ja auch von sich geben.
Ja,
da hat sich auch Edwards zum Beispiel schon drüber beschwert. Aber auch aus dem Grund, weil Edwards, glaube ich, noch nicht ganz so gut darin ist, Freiwürfe zu ziehen und er auch dorthin kommen wird.
Ja, also der Neid, der da spricht. Oder die Bewunderung.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das halt super frustrierend ist, Shea zu verteidigen, weil dessen Bewegungsmuster einfach nicht normal sind.
Das ist der Punkt, glaube ich.
Und du deswegen halt auch, glaube ich, erwischt wirst beim Foulen, wo du jemand anderen nicht foulen würdest und dann denkst, das hat er doch eingefädelt. Aber in Wirklichkeit ist ja auch vieles von seinen Bewegungen, es verläuft halt so in ganz komischen Wellen, wo man auch denkt, eigentlich muss der Körper daran zerbrechen, weil das so gar nicht gedacht ist.
Meinst du, wenn irgendwie sein Knöchel fast den Boden berührt? Oder
so? Ja. Teilweise bei seinem Crossover berührt sein Knie den Boden.
Ja.
Fast. Ja. Also wahrscheinlich nicht ganz, aber es sieht dann so aus. Also wie der sich biegen kann und vor allem wie schnell der auch Richtung wechselt, das ist ja nicht normal. Und ich glaube, deswegen ist der halt auch sehr regelmäßig dazu in der Lage, Kontakt zu initiieren, wo es jetzt ein anderer Spieler vielleicht nicht tun würde.
Ja.
Dann sind das deswegen aber trotzdem noch legitime Fouls in der Regel.
So ist es. So ist es. Aber wie gesagt, also OKC, wir sehen viele unperfekte Teams und OKC, klar, hat auch seine Schwächen, aber die sind halt, finde ich, deutlich kleiner als bei den anderen und die Stärken sind halt, scheinen halt so hell über die gesamte Saison schon. Also gerade im Westen, ich sehe jetzt ich sehe halt bei jedem Team Lücken, dass sie treffen. Und ja, halt mehr Lücken als bei ihnen jetzt. Und deshalb.
Ja, auch, also bei Denver, so meinem ursprünglichen Finals-Pick, da denke ich halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass Jokic und ein fitter Murray diese Defense schon auch vor große Probleme stellen könnten. Aber andererseits sehe ich, also weiß ich nicht, ob Denver einen Weg findet, OKC Defense oft genug zu stoppen. So, und auch mit denen mitzurennen und so. Das ist dann halt auch noch so eine Frage. Und dann, naja, eigentlich kannst du das bei jedem Team durchgehen, auf das sie treffen können. Also die Lakers, wenn OKC in der Lage ist, das Spiel schnell zu machen und Turnover zu forcieren, weißt du, was die Lakers im Moment ganz schön viel machen? Den Ball zum Gegner schmeißen.
Ja.
Also das ist eine Sache, die sie offensiv halt noch nicht so richtig gelernt haben mit dem neuen Team, was ja auch Sinn macht. Das ist ja auch, zusammengewürfelt. Aber
ja,
OKC liebt Turnover ziemlich doll.
Und OKC kann rennen.
Die sind jung und schnell und haben halt auch eine vollkommen andere Tiefe, die sie nutzen können.
Weißt du, welches junge, schnelle Team den Lakers kürzlich ordentlich Probleme bereitet hat?
Le Boulet.
Ja, ja.
Und übrigens nur noch ganz kurz, bevor wir zu den Bulls kommen, eine letzte Sache zu OKC. Auf dem Ranking der Teams mit den meisten Freiwürfen in dieser Saison, weißt du, wo OKC steht?
Mittelfeld irgendwo.
Nope. Platz 27.
Hm.
Die Freiwurfrate ist sogar Platz 28. Also okay. Das heißt, Freiwürfe in Relation zu Field Goals. Also das ist wirklich kein Team, das von Freiwürfen lebt. Das kann man nicht sagen.
Nee, kann man nicht sagen. Scheiße, auch der Grund weg, ne?
Hast du jetzt mal gehört, Anthony Edwards.
Ja.
Wenn du hier wieder zuhörst. Nein.
Ja.
Aber ja, die Bulls. Genau, das war nämlich auch noch eine meiner Fragen, die man auch mit, was machst du dir aus den Geschehnissen im März im Allgemeinen abhandeln könnte. Aber noch konkreter, holt Giddy sich jetzt doch noch den Max-Deal?
Er kommt immer näher, würde ich sagen. Also fast das erste Quadruple-Double seit David Robinson aufgelegt.
Weiland.
Trifft seinen Dreier. Das ist halt schon, also gegen die Lakers gab es ja auch eine Szene, in der genau das passiert, was früher halt nicht passiert ist. Dass Giddy in der Ecke offen ist und den Ball bekommt. Ich weiß gar nicht, ob es in der Ecke war, aber halt also an der Dreilinie offen ist und den Ball bekommt. Und sein Gegner halt den harten Closeout wählt, weil halt Giddy mittlerweile genügend Dreier trifft. Ist auch ein Regular-Season-Spiel im März. Ich weiß also
jetzt nicht. Welcher Gegner war es denn? Hast du es noch?
Ja, ich hab's gar nicht mehr im Kopf.
Vielleicht war es auch jemand, der nicht weiß, wer da vor ihm steht. Aber ist ja
auch egal. Kann natürlich auch sein. Wobei, ich meine, der Basketball-verrückte JJ Redick, der wird den das schon eingebläut haben, wer da gegenüber steht.
Ne? Das stimmt. Und
ich weiß,
seit der All-Star-Pause trifft er doch auch über 50% von draußen oder so. Das ist, ich meine, das ist auch haltbar.
Also,
aber über die Saison sind es auch 38%.
Ja, also, eben.
Also wenn
Career Year Giddy. Und dann ist eben das Ding, weil er kann halt einen Closeout sehr, sehr gut attackieren mit seiner Intelligenz und so.
Und seiner Mähne.
Richtig. Sowieso die Bulls sind sowieso das Mähnen-Team der Liga. So, wenn Giddy und Kobe White so nebeneinander im Backcourt, ne, da weht's das wallende Haar.
Auf dem Ranking der Bulls Mähnen, wo steht Josh Giddy so im All-Time-Ranking?
Komm, es ist noch
eine gemeine Frage so aus der Hüfte, ne?
Ja, es ist genau, vor allem die Zeit vor Jordan, ne? Da haben wir auch so,
da waren die ja eher Laufkucks, das zählt
ja. Ja, auch noch während Jordan, hat er doch mal erzählt. Mal überlegen, es gab
nur eine Saison, dann hat die Siegermentalität von ihm nämlich überhand genommen.
Genau. Die Frage ist halt, wo du Dennis Rodman einordnest, weil es war ja keine richtige Mähne, aber es war zumindest Kunst.
Das war ein Unfall.
Ich meine, unser Freund Joachim ist natürlich vorne mit dabei. Hatte Brad Miller zu Bulls-Zeiten war noch kurzes Haar, der hat mittlerweile erst die Mähne, ne?
Ja, ich glaube auch.
Vergesse ich jemanden?
Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass Brad Miller mittlerweile eine hat. Den habe ich seit den letzten 50 Jahren ungefähr aus den Augen verloren.
Ich habe vor zwei Jahren, als die Kings wieder gut waren und zum ersten Mal, ich glaube genau, als sie zum ersten Mal seit damals wieder in die Playoffs eingezogen sind, gab es irgendwie ein Feature über, nee, es war kein Feature über Brad Miller, aber Brad Miller war auf jeden Fall im Fokus eines Artikels bei The Athletic.
Ja, stark.
Weil er in der Halle war und so. Nee, aber ich glaube, also Josh Giddey ist schon vorne mit dabei.
Auf jeden Josh Giddey übrigens im März mit einem Net-Rating on-Court von plus 12 und einem Offensiv-Rating on-Court von 136. Das ist gestört.
Ja, er rasiert. Ja. Er spielt richtig, richtig gut und es ist kann schon. Also, es ist halt genau das Problem, dass all das im März passiert. Also, es passieren ja noch mehr Dinge im März bei den Bulls. Also, es ist ja, Coby White kann ja auch nicht mehr daneben werfen. Es hat eine unfassbare Sicherheit, gerade auch gegen die Lakers. Er hatte Jordan Goodwin und Jared Vanderbilt gegen sich, die ja beide relativ eklig sind. Und hat sie.
So als Menschen, oder?
Ja, klar, ich spreche ja nur auf persönlicher Ebene.
Sind die einfach sehr unsympathisch, meinst du?
Sind einfach sehr unsympathisch. Nein, aber die halt als Ballführender gibt es angenehmere Aufgaben. Und er hat einen relativ brachialen Stepback ausgebracht und beide damit komplett in die falsche Richtung geschickt und dann natürlich noch den Dreier getroffen. Und Coby White hat halt momentan diese Selbstverständlichkeit. Und ich habe jetzt die Zahlen im März gerade nicht im Kopf, aber er hat. Ich weiß nicht, wie viele Spiele über 20 Punkte es mittlerweile sind. Ist eine sehr, sehr lange Serie mittlerweile. Auf jeden Fall, es passieren sehr viele Dinge, die ja zusammenhängen. Die Geschwindigkeit, mit der die Bulls spielen, dritthöchste Pace der Liga, kommt Giddey dazu entgegen, dass man Coby White nicht stehen lassen kann, hilft, dass Matas Buzelis immer mehr kommt, immer mehr offensiv schultert, auch immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und Giddey macht halt so, ist halt ein sehr, sehr guter Glue auch dafür, halt durch sein Passing, durch sein Rebounding auch. Also ich meine, er legt fast ein Triple-Double auf im März.
22, 9 und 9 ist, glaube ich.
Das ist gut.
Ja, vor allem bei irgendwie 50, 40, 90 oder so. Also, ja, das ist natürlich ziemlich gut.
Also ich sage Max Giddey einfach. Das ist immer die Gefahr des Career Years, aber vielleicht.
Das ist diese Mentalität, warum die Bulls da sind, wo sie immer sind.
Ja, komm.
Es tut mir leid.
Du kriegst einen Max.
Du hast einen guten Monat gespielt.
Ja.
Du hattest als Rookie Ansätze. Okay, Paddy Dubs. Ja. Hier sind 100 Millionen.
Ja. Nein, ich glaube, das Ding ist, es geht jetzt sicherlich in die Richtung. Weil, es kommt auch natürlich drauf an, er ist ja Restricted Free Agent, es kommt drauf an, was andere Teams so bieten können.
Das ist ja eigentlich das Positive, ne? Es gibt ja kaum Teams mit Cap Space, die da jetzt ein ganz großes Angebot machen können. Deswegen, also ich glaube, der smarte Move wäre abwarten, was kommt und dann gehst du mit.
Permanent, dass man dass man sich nicht gegenseitig irgendwie so ein bisschen plötzlich nicht mehr leiden kann, sondern dass man
das stimmt. Wobei ich da auch irritiert. Immer denke, dass das überschätzt ist, wie sehr man da einen Spieler verärgern kann. Also außer dieser Spieler ist jetzt jemand, der in Jahr 3 schon, keine Ahnung, All-Star, All-NBA-Level ist, wobei dann hast du ja eben mit Supermax andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, manchmal ist dieses, man will die nicht verärgern. Du bist halt in der besseren Verhandlungsposition und man kann das eigentlich auch mal nutzen. Wenn man ihm auch sagen kann, hier, du warst die ersten 3 Jahre bei einem anderen Team, das hat dich aufgegeben. Du hast am Anfang der Saison bei uns jetzt auch nicht Bäume ausgerissen. Jetzt hast du krasse 2 Monate gespielt. Wir wollen dich gerne halten, aber wir können auch nicht sagen, nach 4 Jahren ist ein Max-Player. Vielleicht.
Ja. Das wäre vielleicht. Ja, genau, das meine ich mit sprechen. Also, dass man halt einfach offen miteinander umgeht und sagt, okay, wir sind so. Ne?
Als Verhandlungsstrategie einfach nur Videos aus den letztjährigen Playoffs zeigen.
Ja, genau. Ich meine, was man sagen muss, die 2 Monate sind natürlich jetzt krass, aber die Tendenz Richtung besserer Dreier, die zieht sich ja schon durch die Saison. Also klar, war es am Anfang nicht so gut. Also er hat zumindest an der Schwäche hatte er ja gearbeitet. Also das ist ja ein großes Problem seines Spiels. Klar, du hast noch die Defense dazu und so, aber ich denke, er hat mittlerweile einen Case, dass er zumindest aus Spielersicht, also ich meine, sagen kann, ich hätte gerne einen Max, weil Recency Bias und es springt ja relativ schnell mittlerweile, aber was du gerade skizziert hast, ist, glaube ich, eine gute Strategie. Wie gesagt, halt offen mit ihm umgehen, wir wollen dich halten, aber es gibt eben diese 3 Jahre, es gab die Entscheidung OKCs, es waren jetzt halt diese 2 herausragenden Monate und
ja, und über die Saison ist es halt 14, 8 und 7, ne? Ja. Bei einem Team, was, klar, sie kommen ins Play-In, weil sie im Osten spielen. Vielleicht kommen sie sogar auf Platz 6, aber wahrscheinlich eher nicht.
Ja, 6 wird, glaube ich, eng, aber.
Aber sie sind halt gut drauf und so, aber, also, da haben andere Leute bis zum Max schon auch mehr gezeigt, als Giddy das jetzt getan hat. Ja. Das wäre jetzt halt so ein bisschen wie damals mit Andrew Wiggins, wo man sagte, der hat mir versprochen, der arbeitet weiter an seinem Spiel. Dem gebe ich jetzt mal einen Maximalvertrag. Bisher ist er nicht gut genug dafür.
Ja. Aber es kann durchaus sein, dass was zusammenwächst. Das ist so ein bisschen mit Wild. Also das Team ist ja immer noch unperfekt. Es kommt gerade schon zusammen, dass sie eine klare Identität haben, eine klare Idee haben, wie sie spielen wollen. Dass ihre Spieler die Idee mit Leben führen und halt andere Teams in anderen Phasen der Saison stecken. Und das ist, glaube ich, das begünstigt diesen Run.
Also sie sind freue mich, dass das Leuchten in deinen Augen wieder da ist, wenn es um die Bulls geht.
Ja, ich meine, 8-2 in den letzten 10, das ist irgendwie, also es ist schon, es ist so einen kurzen Stich gibt es dann schon immer, wenn sie gewinnen, weil ich meine, dieser Draft und so. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht belohnt die NBA ja auch Einsatz und Effort. Vielleicht sagt sie dann, hey, Chicago Bulls, ihr bekommt einen guten Pick.
Du weißt, dass die Chance hoch ist, dass sie in die Playoffs kommen. Dann sind sie nicht in der
Lotterie.
NBA da überhaupt nichts belohnen.
Ist sie so hoch?
Ja, klar. Teams, die da vor ihnen sind, sind Atlanta und Orlando. Hast du eins von den beiden Teams über die letzten Monate Bäume ausreißen sehen?
Nee. Orlando ist, ich habe so ein bisschen.
Die haben auch manchmal gute Spiele.
Und ich habe meine Frage ist so ein bisschen, wie groß kann Orlandos Wende sein? Weil sie haben ja schon so eine kleine, ich meine, 6-4 in den letzten 10, Lakers geschlagen, Cavs geschlagen. Franz übernimmt Spiele. Ich meine, Franz ist ja eigentlich scoringmäßig und so eigentlich ganz gut unterwegs seit seinem Comeback. Aber die Defense ist halt weiterhin eklig. Das Spiel in Cleveland war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also gerade auch, was die Defense angeht. Corey Joseph startet halt auf der 1. Das ist so ein bisschen so ein, ne?
Ja, Corey Joseph ist halt einer der drei Menschen in dem Kader, die Dreier treffen können, zumindest in der Theorie, und die dort draußen verteidigt werden. Deswegen macht das wahrscheinlich sogar Sinn. Auf Dauer natürlich nicht, zumal er auch selten mehr als drei davon in einem Spiel nimmt, aber die Theorie macht ja schon manchmal was aus.
So ist es. Und ja, Banqueros Dreier fällt ja gerade auch. Ich finde Banqueros Spiel immer noch teilweise sehr kompliziert. Vielleicht, also es liegt sicherlich auch an der Gemengenlage, dass die Zone halt einfach dicht ist für Orlando. Aber er nimmt halt schon immer noch diese schweren Würfe am Mann sehr viel. Gegen Cleveland fand ich es auch, da hat er mitunter gut gescored, hat den Dreier auch getroffen, aber irgendwie war es halt schon oft, fand ich jetzt, einfach ein komplizierter Wurf, den man vielleicht, also aus der Mitteldistanz, von wo er ja nicht wahnsinnig effektiv ist. Würde man sich vielleicht anders wünschen, aber das ist halt auch, ich meine, Orlando ist auch einfach, diese Saison hat erst so eine ganz bittere Wendung genommen, und ich meine, Jalen Suggs ist raus und Jalen Suggs ist halt einfach extrem wichtig für sie. Mo Wagner, ich glaube, das Fehlen ist halt auch sehr, sehr bitter. Aber gleichzeitig, ja, ich bin gespannt halt, weil sie haben halt diese Defense, gleichzeitig haben sie diese offensive Problematik. Aber für mich ist die Frage, ob das jetzt halt so ein bisschen so diese letzten 10 Spiele Indiz sind, dass sich ein bisschen was wendet. Weil sie haben halt immer noch Franz. Und Franz ist sehr, also Franz hat ja schon, haben wir gesagt, Anfang der Saison auf All-NBA-Niveau gespielt. Und Banqueros ist ja jetzt auch kein Blinder. Und
ich finde auch vor allem, Banqueros hat sich schon auch deutlich gesteigert.
Ja.
Also,
ja, ja, auf jeden Fall.
Was mir vor allem, als jemand, der ihn ja oft auch kritisiert, ganz gut gefällt, ist, dass er in letzter Zeit schon deutlich regelmäßiger auch den Weg an die Freiwurflinie sucht und halt mal sich daran erinnert, dass er 2,8 oder 2,6 oder so groß ist und größer und stärker und schwerer und schneller ist als seine Gegenspieler. Also er hat ja super viele Vorteile und ich finde, im Moment nutzt er die besser und deswegen ist auch so diese Scoring-Balance. Klar, es gibt auch immer noch Spiele, wo er sich zu viel auf draußen verlässt und da dann auch einfach nicht so gut aussieht, aber ich habe jetzt auch nicht alle Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe schon, dass das gerade wieder etwas besser wird, gemessen an den Umständen, weil die Umstände sind halt einfach schwer für jemanden, der irgendwie am besten viel Downhill machen würde in einem Team, wo ihm niemand Platz schaffen kann.
Ja.
Der Fairness halber. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich war. Wo war ich?
Du warst bei den, also wie echt die...
Ja, genau. Und sie haben immer noch die Komponenten teilweise aus dem letzten Jahr, die sie schon sehr gut gemacht haben. Und Franz ist ein besserer Spieler als letztes Jahr. Du hast jetzt auch Banqueros Steigerung angesprochen. KCP, Kentavious Caldwell-Pope, ist halt ein bisschen bitter, dass er für den Dreier so schlecht trifft wie seit Jahren nicht mehr. Also bei knapp 33% im Vergleich mit 40% letztes Jahr. Aber ich meine, Deshalb, ich weiß irgendwie nicht, zum Beispiel, wenn jetzt die nehmen wir an, es wäre jetzt, es ginge dann zwischen Bos und Orlando um den letzten Playoff-Platz.
Also Orlando ist schon das bessere Team.
Genau,
aber das ist halt so die Frage, reicht der Bulls-Rhythmus?
Genau. Und Orlando kann halt, Orlando ist auch jung, Orlando ist auch athletisch. Und Orlando könnte halt diesen Run vielleicht, also die Defense könnte den Run schon stoppen. Und Chicago verteidigt nicht gut.
Ja, vielleicht schaffen es aber auch Orlando und Chicago.
Ja, aber die Hawks sind natürlich schon auch
die gar sind nicht so schlecht. Mal so, würde ich sagen.
Ja, aber irgendwie sind sie schon überraschend gut. Also ich meine, so auf Sicht.
Also auf Sicht? Was meinst du?
Ja, beziehungsweise über die letzten Spiele. Ich meine, 7 von 10 gewonnen.
Muss halt immer dazu sagen, gegen wen sie dabei gewonnen haben. Das habe ich in dem Fall nämlich nicht. Gegen die, okay, lass mich kurz, mal sehen. Sie haben die Hornets geschlagen, sie haben die Warriors ohne Steph geschlagen, sie haben die Sixers geschlagen, sie haben die Hornets nochmal geschlagen, sie haben Philly nochmal geschlagen, sie haben
Indiana
das ist Quality. Ja.
Memphis.
Und dann Memphis, aber von den Siegen aus diesem Zeitraum, da sind ja 3 ganz gute dabei und halt auch andere, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel wert sind. Aber das ist halt der März, das meine ich.
Ja, genau. Es ist schwer zu sagen.
Es ist kein talentloses Team. Also das definitiv nicht. Aber ich finde, sie sind halt sehr Hit or Miss.
Das stimmt. Und aber ich meine, sie sind die Play-In-Könige.
Das stimmt. Sie sind das da erfahrener als alle anderen. Wobei die und die Bulls sind.
Ja, aber die Bulls
ist das nicht eigentlich so eine ewige Rivalität? Ist das nicht die unterschätzte Rivalität der NBA?
Irgendwie schon, oder dass die Bulls bis jetzt noch nie in Anführungszeichen richtigen Ende rauskamen, glaube ich.
Haben sie es noch keinmal geschafft? Echt nicht?
Nicht übers Play-In. Das eine Mal, als sie in den Playoffs waren, war noch direkt, glaube ich.
Krass.
War das?
Weil sonst sind
doch, sie ich ja, glaub, das sind, nee, da sind sie, glaube ich, direkt noch reingerutscht.
Dann ist ja der HSV. Das habe ich gar nicht bewusst. Ich dachte immer, die Sixers oder Knicks wären der HSV. Aber dann hat sich das geändert.
Es war 20.
Ich weiß, dass die Warriors auf jeden Fall bisher auch bei allen Play-In-Versuchen gescheitert sind. Aber bei den Bulls hatte ich das nicht auf dem Schirm. Es kann gut sein, dass das stimmt.
Es war 2022, war es, ne?
Das weißt du besser als ich.
Ich überlege gerade, doch müsste.
Du willst
ja, doch, bist genau.
der Bulls-Chronist.
Ja, genau. Es war 2022. Da sind sie an 6 rein und erste Runde gegen Milwaukee. Zweites Spiel Milwaukee gewonnen. Chris Middleton hat sich im Knie verletzt und alle haben gedacht so, oh. Was heißt alle? Ich.
Und dann hat Giannis das abmoderiert.
Dann hat Giannis das mal ganz kurz abmoderiert und dann war es auch relativ schnell bissender Kass.
Ja, übrigens an der Stelle kurz Scheißnachricht, gute Besserung an Damian Lillard, bei dem jetzt auch eine Thrombose festgestellt wurde.
Thrombose in der rechten Wade, ja. Genau, da hoffentlich schnelle und gute Besserung. War auch noch so eine Halbfrage von mir, ob sich Detroit jetzt noch die Bucks schnappt.
Wie ist denn da die Tabelle gerade?
Sie sind gleich auf, Detroit aber 2 Spiele mehr. Also der Rekord, also die Differenz ist die gleiche. Aber also 40-31 haben die Bucks und 41-32 die Pistons.
Können schon noch gut angehen.
Können schon noch werden. Pacers Pistons.
Das ist die NBA-TV-Serie, wie man in den USA sagen würde.
Ja. Und auf den Rängen sitzen dann Ron Artest und
die werden Wallace alle eingeladen. Und
werden alle eingeladen, so die erste Reihe. Ja.
Die spielen auch noch 2-mal gegeneinander, also Detroit und Milwaukee. So.
Ganz am Ende, ne?
Mhm. Aber Detroit hat, abgesehen von Phoenix, die schwersten Restspielplan, also noch einige ziemlich gute Teams, gegen die sie noch spielen müssen.
Ja, und Kate ist gerade, hat 2 Spielfolge pausiert. Dafür Ron Holland, hast du gesehen am Sonntag.
Nee. Hat er wieder jemanden herausgefordert
zum Duell? Er hat ganz New Orleans herausgefordert und er war auch einmal Sniper. Er und Marcus Sasser haben das Spiel gewonnen gegen die Pelicans quasi. Offensiv. Es war halt Sonntagabendspiel, Pistons gegen Pelicans. War ganz gut, dass meine Frau eingeschlafen ist, weil ich hatte keinen Case, ihr das zu vermitteln, dass wir das jetzt unbedingt anschauen müssen.
Echt nicht?
Nee, war schwierig.
Hat Zion mitgespielt?
Nee.
Okay.
Dann Kane auch nicht. Also es war wirklich,
Dennis?
Aber Dennis hat mitgespielt.
Das ist doch der Case.
Ja. Und Ron Holland.
Case Cunningham.
Okay. Und Ron Holland. Ron Holland war richtig gut. Zum Korb gegangen,
Also hat er sich jetzt, hat er wieder Leute verprügelt
nein,
hat er gut gespielt?
Nein, Was willst du mir damit sagen? Er hat richtig gut gespielt.
Okay.
Er hat richtig, ich glaube, 25 gehabt am Ende.
Krass.
Und hat und gerade so in der, also am Ende, es war dann ein relativ enges Spiel, aber am Ende regelmäßig gute Entscheidungen getroffen und hat eben auch gescored. Inklusive dieses offenen Eckendreiers, was ja, also der Dreier ist ja normalerweise, steht jetzt bei ihm nicht auf dem Menü, aber da hat er ihn ausgepackt. Wie gesagt, Marcus Sasser noch dazu.
Ich meine, bei der Trainingsspielatmosphäre, die man in New Orleans in der Regel hat.
Das war in Detroit.
Ach so, das war in Detroit.
Ja, okay, ja, dann
habe ich es verstanden. Na gut. Gut für ihn.
Gut für ihn und für die Pistons. Sonst, irgendwie hast du noch größere Fragen?
Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Die meisten habe ich tatsächlich schon genannt. Vielleicht noch, für welches Team wird diese Saison am Ende das größte Desaster sein? Ausgenommen Dallas. Weil das
ist zu deutlich.
Das Thema müssen wir nicht besprechen. Also die sind ja jetzt auch rausgefallen, weil Phoenix sich da neuerdings wieder berappelt.
Mhm.
Natürlich kann sich das auch noch wieder ändern, aber Dallas hat gerade auch nicht so wahnsinnig viele Gründe, die für Dallas sprechen, wenn man ganz ehrlich sind, um sich nochmal zu berappeln. Deswegen, abgesehen von Dallas. Und halt auch so ein bisschen mit dem Blick nicht nur auf jetzt gerade, sondern was ist, was so auf vielleicht auch Langzeitfolgen, Auswirkungen davon sind.
Gut, Phoenix hat er die Möglichkeit, noch viel zu traden. Ich bleib gerade so ein bisschen an Milwaukee hängen.
Ich frage mich auch, ob das eigentlich die Antwort ist.
Weil es könnte, ich meine, es die Frage ist halt, ja, also gerade jetzt mit Dames Gesundheit, das ist ja schon, also sie verlieren jetzt ja quasi wieder ein Jahr. Sie waren schon, die Jüngsten waren sie eh nicht. Sie waren jetzt, und sie waren halt jetzt auch kein Favorit. Also sie waren
einfach nicht besonders gut über die
Saison. Ja, genau. Also gerade
abgesehen vom Play-In-Finale haben sie kaum Teams geschlagen, gegen die sie nicht favorisiert waren.
Ja.
Und sie waren gut gegen die untere Hälfte, immerhin. Aber so gegen Top-Teams haben sie sich halt extrem schwer getan.
Ja.
Und sie haben halt eigentlich nur, also so richtig überdurchschnittliche NBA-Spieler haben sie drei. Zwei davon sind halt auch wirklich Stars und dann haben sie noch Brook und dann ist das, und also Brook und Dame sind halt beide ganz schön alt. Das ist, wenn man bedenkt, dass halt auch so die Pick-Situation echt schlecht ist,
ja,
dann ist das gerade schon eine ziemlich üble Situation.
Und es könnte passieren, dass Giannis dann halt eventuell doch fragt, so, ob die Zeit nicht sehr schön war und man aber jetzt sich überlegen kann, wie man doch getrennter Wege geht.
Ja.
Und dann, ja, klar, dann kannst du neu aufbauen, ohne eigene Picks. Klar, ja, ein Giannis-Trade
bringt dir was zurück. Da kriegst du sehr viel zurück, schätze ich.
Und Dame, was glaubst du mit Dame? Wenn sie Dame auch traden würden, dann?
Da müsste man jetzt, glaube ich, erstmal abwarten, was die Situation da mit seiner Gesundheit ist. Also,
ja.
Weil da habe ich noch nicht im Detail zu die Prognose gehört.
Thrombose.
Ist ja, glaube ich, sehr unterschiedlich eigentlich.
Ja.
Aber ich glaube so oder so, dass der Gegenwert jetzt nicht richtig krass hoch wäre. Einfach aus dem Grund, weil das eine, also nicht übersättigte Position ist, aber schon eine, wo halt sehr viele Teams schon eine gute Lösung haben, weil er einfach ziemlich alt und klein ist, wenig Defense spielt, immer noch ein toller Offensivspieler ist natürlich, aber extrem teuer und man weiß halt nicht, ob die Formkurve jetzt dann doller wieder runter zeigen wird oder wie sich das entwickelt. Deswegen, ja, glaube ich nicht, dass er jetzt den Riesenmarkt hätte. Natürlich würde man trotzdem noch was für ihn bekommen, aber so diese Vorstellungen, die vor allem seit dem Gobert-Trade existieren oder auch seit dem Mikal Bridges-Trade existieren, die sind halt, glaube ich, nicht so realistisch.
Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht probiert es Miami ja nochmal.
Ja, aber warum würden sie nicht machen? Ich meine, letzte Nacht immerhin haben sie Jimmy Butler vermöbelt.
Stimmt. Da haben sich, glaube ich, auch seit Wochen drauf gefreut. Sonst gab es ja nicht so viel Freude in den letzten Wochen, aber das war.
Ja, das waren die ersten zwei Siege seit. Hatten sie davor im März überhaupt was gewonnen?
Im März weiß ich nicht. Aber es waren, glaube ich, 10 in Folge verloren gehabt, oder?
Ja, ich glaube auch. Ja, dann hatten sie, ich glaube, das erste Spiel im März gewonnen und dann haben sie 10 verloren. Und dann, ja. Naja, stark.
Guter Tankjob.
Ja, wenn man so richtig was davon hätte. Im Osten ist es halt schwer, damit überhaupt Boden zu verlieren.
Ja, ja, das ist das Problem, ne? Das ist halt hinten dran.
Ja, also der Play-In-Platz ist ihnen trotzdem nicht zu nehmen. Da hätte Toronto die Mühen noch mehr intensivieren müssen. Ja. Also das wird jetzt nichts mehr, wenn man noch 6 Spiele Unterschied.
Nee, das ändert sich nicht mehr. Ja, am Ende gewinnen sie ja wie eigentlich jedes Jahr gegen die Bulls im Play-In, weil das ist eigentlich so, dass du, aber es ist keine richtige Rivalität, weil zu einseitig bis jetzt.
Meinst du, sie gehen als 10 Seed rein und werden am Ende kommen in die Finals?
Ich glaube, ja.
Ich glaube auch.
Kleine Frage dazu. Phoenix. Clevelands 4 Niederlagen, nur kleiner Dip oder?
Ich würde jetzt erstmal tippen, nur kleiner Dip in einer Saison, wo bisher eigentlich fast nichts war.
Ja.
Und wo sie ziemlich makellos durchgekommen sind. Wenn da mal kurz die Konzentration etwas wankt, dann mag man es ihnen zugestehen. Oder also Mitchell hat ja dann auch gesagt, dass er das super findet, weil sie endlich mal so ein bisschen Adversity haben. Die hätten sie sonst auch irgendwann in den Playoffs bekommen. Also ja. Von daher, es ist, kann man, aber irgendwas muss man natürlich dazu sagen. Ich habe jetzt nicht so viel daraus gemacht.
Also weißt du, schon mal so ein bisschen, so, okay, wir müssen.
Ich glaube aber auch, dass sie jetzt sonst nicht in die Playoffs gegangen wären und gedacht hätten, wir sind unfehlbar. Deswegen weiß ich immer nicht, wie viel das wirklich zu bedeuten hat. Aber
das stimmt.
Aber ist ich glaub, auch so egal. Aber nee, hast du da irgendwas identifiziert, was dich irgendwie ernsthaft Sorgen bekommen lässt?
Nee, auch nicht wirklich. Ich meine, gegen Orlando hat ja Mobley gefehlt. Also hat schon ein sehr entscheidender Faktor. Das halt so diese, und sie haben es, das war, glaube ich, schon auch so ein Spiel, dass sie dann teilweise ein bisschen zu leicht genommen haben. Sie waren ja im dritten Viertel mit 13 vorne und eigentlich lief es irgendwie nach Plan. Und dann hatten sie jetzt halt auf die Physis Orlandos keine große Antwort. Das ist ja schon so ein bisschen ihr Thema der letzten Jahre. Aber gerade deshalb denke ich mir auch, das ist halt, ich glaube, Kenny Atkinson hat sogar danach gesagt, so, wir haben halt einen draufbekommen und dann müssen wir halt wieder aufstehen, so ungefähr. Also sinngemäß, ich habe es nur paraphrasiert. Das ist kein direktes Zitat. Aber deswegen glaube ich schon, also so dieses sich da nochmal so bewusst zu machen, wir sind zwar dieses Jahr besser oder deutlich besser als in den letzten Jahren, aber damit kann man uns immer noch wehtun, das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie. Ich bin generell, wenn wir sagen, der März ist der März, dann kann ich auch da nicht überreagieren.
Ja.
Also.
Finde ich auch, ja. Und ich meine, weißt du, welches Team auch extrem gerne bei hohen Führungen dann erstmal so ein bisschen chillt und das dann auch mal verspielt und von Zeit zu Zeit auch noch verliert, weil es sich nicht rechtzeitig wieder berappen kann?
Boston.
Genau. Und die nehmen wir ja trotzdem auch noch ernst. Die sind halt schon mal Meister geworden. Das ist der Unterschied zwischen denen. Aber ich nehme Cleveland auch immer noch ernst.
Ja.
Ich meine, die haben halt auch schon seit einer Weile die Gewissheit, dass sie auf jeden Fall den Top-Seed im Osten bekommen werden. Weiß nicht, vielleicht trägt das dann auch mit dazu bei.
Sie haben jetzt halt dadurch so ein bisschen den Vorteil verspielt, Heimvorteil in den Finals. Sollten sie in die Finals kommen. Das ist halt so ein bisschen, also das wird jetzt vielleicht schwierig, da OKC nochmal einzuholen. Aber nur ganz kurz noch, so ein Quick-Hitter am Ende. Wie ernst nimmst du jetzt die Lakers und die Nuggets? Stand jetzt?
Zusammengenommen? Legen die ihre Kader zusammen oder was?
Ja, schon, genau.
Dann würde ich sie extrem ernst nehmen. Dann
wären sie nicht schlecht.
Nicht defensiv, aber offensiv.
Ja. Ja. Nein, aber also beide jetzt so, als weil sie ja so ein bisschen als die großen Herausforderer von OKC gesehen werden oder wo denn dann mit den Lakers in den letzten Wochen.
Ja, also Denver nehme ich nach wie vor ziemlich ernst, weil wir da schon eine längere Sample Size davon haben, dass das ein ziemlich gutes Team ist, was auch in den Playoffs durchaus funktioniert und was auch weiß, was es zu tun hat. Die sind, glaube ich, etwas weniger gut als in den vergangenen Jahren, so insgesamt gerade defensiv. Dafür waren sie offensiv jetzt phasenweise sogar noch besser, als sie bisher jemals mit Jokic gewesen sind. Und da war das Level ja schon ziemlich hoch. Deswegen, die nehme ich schon nach wie vor ziemlich ernst. Ich könnte mir auch immer noch vorstellen, dass sie vielleicht am ehesten ein Herausforderer für OKC sind. Bei den Lakers, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht und ob sie vielleicht etwas zu sehr eine Art von Stil spielen können. Gleichzeitig will ich aber auch nicht komplett überbewerten, was jetzt zuletzt passiert ist, weil sie dann LeBron nicht hatten und LeBron ja auch nicht ganz unwichtig dafür ist, wie diese Defense funktioniert, die ja jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und also wir haben ja neulich da auch eine ganze Weile drüber diskutiert und ich habe daher auch gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt die beste Defense der Liga haben, was sie teilweise hatten. Aber ich glaube schon, dass sie was aufgebaut haben, um eine solide Defense zu haben. Und die hatten sie jetzt halt nicht. Und ich weiß nicht, inwieweit das nur durch diesen Ausfall zu erklären ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen dazu beigetragen hat. Und Luca hat ja auch gesagt, sie haben vielleicht intern auch ein bisschen überbewertet, wie gut sie am Anfang direkt waren und haben es ein bisschen zu sehr schleifen lassen. Ich nehme die immer noch ernst als Playoff-Team, aber ich glaube nicht, dass sie eine Serie gegen OKC gewinnen würden oder können. Ich glaube, da bin ich schon eher deutlich auf OKC-Seite. Ja. Gegen so ziemlich jedes andere Team würde ich den Lakers auf jeden Fall eine Chance zutrauen.
Mhm. Lakers-Clippers wäre eigentlich eine geile Serie.
Wäre auch eine geile Serie, aber die ist, glaube ich, nicht so richtig möglich.
Warte, lass mich das noch einmal kurz checken.
Ja, dann müssten die Lakers noch...
Wobei
es ist, rechnerisch ist es alles nicht so weit auseinander, aber darüber reden wir dann, wenn wir wissen, aber was die Serien sind.
Genau. Nein, würde ich dir zustimmen. Bei Denver wären meine Fragezeichen irgendwie ein bisschen größer einfach. Also, weil Aaron Gordon immer wieder ausfällt, weil er schon essentiell ist für die Defense und weil es dann doch...
Die können sich halt einzelne Ausfälle auch einfach schlechter leisten als die meisten anderen Teams, weil sie nicht so viele gute Spieler haben.
Ja.
Insgesamt.
Und es ist halt, genau, der Drop hinter den Besten, also die Starting Five ist ja immer noch, weiß, sie haben Murray, Jokic aber ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass gerade in den Playoffs das so in Verbindung mit, also die Verbindung aus Schedule, aus Vorbereitung und so und aus Belastung, dass ihnen das Problem bereiten könnte. Aber
die Chance besteht auf jeden Fall.
Aber sie haben halt, sie haben immer noch Jokic.
Ja.
Und
der hat ja jetzt sogar mal ein paar Spiele aussetzen dürfen.
Genau.
Ne? Das trägt ja sicherlich auch ein bisschen dazu bei, dass sie jetzt gerade nicht so marschieren. Also, dass der mal 5 Spiele in Folge verpasst. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist.
Zerstört natürlich sein MVP-Case, ne? Weil Availability ist jetzt nicht mehr.
Das Thema ist durch bei ihm. Nee, aber also vielleicht hilft ihm das ja sogar. Aber ich denke halt, Denver ist so ein Team, wenn die gesund sind, dann spielen die sowieso bloß eine 7er-Rotation, vielleicht eine 7,5er-Rotation, wenn Strother da noch so ein bisschen reinkommt und dann haben die schon auch gute Leute, die da einsetzen. Natürlich ist man auch immer noch so ein bisschen davon abhängig. Russ, wie sieht's aus heute?
Playoff Russ, ne?
Ja, und auch so ein bisschen die Frage, Murray, bist du Bubble Murray, bist du 2023 Murray oder bist du Anfang Regular Season Murray? Auch relativ große Unterschiede.
Ich meine, er hat sich jetzt eigentlich stabilisiert, so bei 23 Punkte, 50% ungefähr aus dem Feld, 40% von draußen. Also es ist ja schon.
Da sage ich ja gar nichts gegen. Aber über seine Karriere ist es nicht so, dass er jeden Monat oder jede Woche gleich aussieht, sondern große Schwankungen hat.
Ja, das stimmt, aber die Tendenz insgesamt ist steigend dieses Jahr gewesen. Also, aber ich bin bei dir. Also,
ich sag ja, also ich bin ja auch nach wie vor relativ optimistisch, was Denver angeht. Also ich halte die immer noch. Also für mich ist das, glaube ich, immer noch das wahrscheinlich zweitgefährlichste Playoff-Team im Westen. Was es dann zu bedeuten hat, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass ein Team wahrscheinlich deutlich besser ist als alle anderen, dann werden wir sehen. Aber ja, also ich nehm die schon ernst.
Ja. Nee, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Dann haben wir es für heute, würde ich sagen.
Schwöre.
Sehr gut. Und bedanken uns deshalb recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns abonnieren wollen solltet, weil ihr es noch nicht getan habt, geht das natürlich bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Da gab es zuletzt einen Livestream, den werden wir auch immer mal wieder machen. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit. Richtig. Dort gibt's extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch und dort wird es auch am Freitag eine weitere Folge geben. Da schauen wir uns die Rookies ein bisschen an. Also wir werden jetzt kein Rookie-Ranking machen, sondern wir schauen uns einfach ein bisschen an, wer uns gut gefallen hat und wer uns überrascht hat. Wir schauen uns Matas Bozelis an, natürlich ausschließlich eigentlich. Die anderen erwähnen wir kurz. Und genau, wenn ihr da Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis Freitag hoffentlich. Reingehauen!